DW Menschen und Märkte.
Bitcoin an Chicago-Börsen. Wie geht's weiter? Und Pilotenvereinigung Cockpit ruft zu Streiks bei Ryanair auf. Das und mehr jetzt am Mikrofon Klaus Ulrich. Am Sonntag wurde der Handel mit Bitcoin zum ersten Mal an einer offiziellen regulierten Börse gestartet, an der CBOE in Chicago. Dort wird über einen sogenannten Future auf die Zukunft der Kryptowährung gewettet. Am kommenden Wochenende startet der Future-Handel auch an der größten Terminbörse der Welt, der CME, ebenfalls in Chicago. Wie lief es in den ersten Stunden an der CBOE? Ist das tatsächlich die Revolution oder der Ritterschlag für den Bitcoin oder nur Teil eines gefährlichen Hypes mit akuter Crashgefahr? Viktor Goitker.
Von Bitcoin wollte die etablierte Finanzwelt lange nichts wissen. Noch im Oktober nannte der Chef der amerikanischen Bank JP Morgan Chase alle Anleger, die ihr Vermögen in Bitcoin stecken, schlicht dumm. Das sollte maximale Distanz zeigen zwischen Finanzszene und Bitcoin-Nerds. Doch je höher der Preis steigt, je mehr Menschen sich dafür interessieren, desto größer werden auch die Begehrlichkeiten. Und siehe da, jetzt hat die Chicagoer Börse CBOE erstmals einen Future gestartet, mit dem sich auf den Bitcoin-Preis wetten lässt. Der regulierte Handelsplatz öffnet die unregulierte Online-Währung daher für ganz neue Käufer, sagt Timo Emden, Marktanalyst beim Online-Broker IG Markets.
Neue Käuferschichten sind Hedgefonds, vielleicht auch sogar Rentenfonds. Denn zumindest den größeren Investoren, zum Beispiel Hedgefonds, ist es aktuell verwehrt geblieben, sich eben an einem unregulierten Markt zu bedienen.
Mit einem Future können Anleger sich heute schon einen Preis in der Zukunft sichern. Ich kann mir heute also einen Bitcoin Mitte Januar für rund 18.000 US-Dollar sichern. Liegt der tatsächliche Bitcoin-Preis dann höher, habe ich ein gutes Geschäft gemacht. Liegt er niedriger, muss ich draufzahlen. Wenn der vereinbarte und der tatsächliche Kurs aber extrem abweichen, kann das problematisch werden, sagt Ingo Fiedler, Bitcoin-Experte an der Uni Hamburg.
Jetzt haben wir erstmalig die Tür geöffnet, indem wir einfach die traditionelle Finanzwelt hineingelassen haben in den Bitcoin-Markt. Das heißt, sie tragen ein gewisses Risiko, dass diejenigen, die bei ihnen handeln, am Ende des Tages vielleicht ihre Position nicht mehr decken können.
Am ersten Tag setzten die Anleger auf einen steigenden Bitcoin. Doch der Kurs des Futures schwankte stark. Gleich zweimal musste die Chicagoer Börse CBOE den Handel aussetzen. Die Preise sprangen einfach zu extrem. Das zeigt auch, wie unsicher die Anleger sind, wo der Bitcoin künftig stehen wird. Seit Januar ist er von 1.000 auf knapp 17.000 US-Dollar gestiegen. Finanzexperten witzeln, der Bitcoin könne bald bei 100.000 Dollar stehen oder auch rasant abstürzen. Das kann nicht nur eine Gefahr für die Bitcoin-Investoren sein, sondern für alle, sagt Carsten Junius, Chefvolkswirt der Privatbank Safra Sarasin.
Bitcoin kann dann zur Gefahr werden, wenn viele Investoren kreditfinanzierte sicher engagieren, Kredite, die dann eventuell ausfallen würden und Verluste auch für die bereitstellenden Banken verursachen würden.
Durch den neuen Future könnte der Bitcoin-Preis noch mehr schwanken, sagen Experten. Denn aus den Erwartungen der Anleger, die sich dort niederschlagen, könnte leicht eine selbsterfüllende Prophezeiung werden. Wetten die Future-Investoren auf fallende Preise, könnten auch Anleger ihre Bitcoins in Panik verkaufen. Dass das allerdings das gesamte Finanzsystem ins Wanken bringt, glaubt Analyst Timo Emden nicht.
Man darf hier nicht vergessen, dass Bitcoin und Co. eben ein Nischenprodukt, ein Randprodukt bis heute noch sind. Also wir sind im Vergleich zum weltweiten Devisenmarkt eigentlich sehr, sehr unterkapitalisiert, eigentlich keine wirkliche Konkurrenz. Und daher sind die Risiken aktuell noch sehr, sehr gering, aber sie sind berechtigt.
Viele Experten hoffen daher, dass jetzt endlich die Behörden eingreifen. Bislang ist der Bitcoin meist noch nicht explizit reguliert. Denn wie sie Bitcoin einordnen sollen, das wissen die Behörden nicht. Ist er ein Rohstoff, ein Finanzinstrument, eine Währung? Wenn der Bitcoin jetzt aus der Nische in die etablierte Finanzwelt kommt, dann wird die Finanzaufsicht vielleicht hellhörig. Und so könnte die neue Handelsmöglichkeit am Ende doch mehr Sicherheit für alle bringen.
Soweit Viktor Goitker. Und wir bleiben beim Thema. 1 Milliarde Dollar aus lächerlichen 11 Millionen gemacht. Die Winkelfoss-Zwillinge haben 2012 diese Summe in die Kryptowährung Bitcoin investiert. Bekannt wurden die Brüder durch ihre Klage gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Ihm hatten sie vorgeworfen, die Idee zu dem sozialen Netzwerk von ihnen geklaut zu haben beim gemeinsamen Studium in Harvard. Markus Schuler stellt die Brüder vor.
Cameron Winklevoss und Zwillingsbruder Tyler Winklevoss, 35 Jahre alt, aus New York. Eineige Zwillinge, Risikoinvestoren, Olympiateilnehmer und Bitcoin-Milliardäre. Außerdem Wadenbeißer und Strahlemänner.
Ihr Markenzeichen?
1,96 groß, 100 Kilogramm schwer und mucki gestellter Oberkörper. So sehen sich die Zwillinge am liebsten.
Ihre Stärke?
Die beiden sind Wadenbeißer. Wenn sie mal was anfangen, lassen sie so schnell nicht los. Nur einmal mussten sie sich geschlagen geben, als sie im Prozess gegen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg unterlagen. Denn mit dem haben die beiden in Harvard studiert. Ihre Behauptung, Zuckerberg habe die Idee für sein soziales Netzwerk bei ihnen abgekupfert, konnten sie nicht belegen. Dennoch erhielten sie vom Facebook-Chef 64 Millionen Dollar Abfindung.
Ihre Schwäche?
Das ist ihre Eitelkeit. Im Jahr 2004 sollen sie ins Büro des Präsidenten der Harvard-Universität gestürmt sein, wutschnaubend und in Anzug und Krawatte beschwerten sich die Studenten bei Harvard-Präsident Larry Summers über ihren Kommilitonen Mark Zuckerberg. Der Uni-Präsident soll die Zwillinge daraufhin aus seinem Büro geschmissen haben.
Ihre Mission?
Die Welt von der Wichtigkeit der Kryptowährung Bitcoin überzeugen. Als die Brüder 2012 gut 11 Millionen Dollar in die Währung investierten, deren virtuelle Entstehung sich so schwierig erklären lässt, wurden sie ausgelacht. Aus 11 Millionen Dollar haben sie mittlerweile 1 Milliarde Dollar gemacht. Jetzt lacht niemand mehr über sie.
Ihr Ziel?
Bitcoins zur Alternative von Gold zu machen. Zunächst sind die Winklevoss-Zwillinge bei der New Yorker Börsenaufsicht damit gescheitert, einen auf Bitcoin basierten Indexfonds, einen ETF, aufzulegen. Zu schlecht ist das Image der Währung, weil die in der Vergangenheit immer wieder von Kriminellen zur Geldwäsche oder zum Waffen- oder Drogenkauf benutzt wurde. Jetzt nutzen die Winklevoss-Brüder ihre neue Popularität, um den Bitcoins zum Durchbruch zu verhelfen. Denn je erfolgreicher die Kryptowährung, umso reicher die Winklevoss-Jungs.
Die Bitcoin-Milliardäre Winklevoss. Markus Schuler hat sie vorgestellt. Den Passagieren von Ryanair droht ein Streik, und zwar schon bald. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit will Tarifverhandlungen bei der irischen Billigfluglinie mit Ausständen durchsetzen und kündigte an, es sei, so wörtlich, ab sofort jederzeit mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen. Einzelheiten von Roman Warschauer.
Erstmals in der Geschichte von Ryanair drohen der Fluggesellschaft Streiks. Die deutsche Pilotengewerkschaft Cockpit hat zum Arbeitskampf aufgerufen. Noch will sich Gewerkschaftspräsident Ilja Schulz aber nicht zu genau in die Karten schauen lassen. Das Unternehmen soll möglichst wenig Gelegenheit haben, sich auf Streiks vorzubereiten. Grundsätzlich sei aber ab sofort mit Arbeitsniederlegungen zu rechnen.
Wir werden, wie wir das in der Vergangenheit auch getan haben, jeden Streik natürlich einzeln rechtzeitig vorher ankündigen. Und in der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, nehmen wir da natürlich besondere Rücksicht auch auf den Weihnachtszeitraum. Deshalb kann ich schon jetzt bekannt geben, wir werden für die Weihnachtstage, also den 23. nachmittags bis 26. einschließlich Mitternacht, keinerlei Streikmaßnahmen aufrufen.
Cockpit will mit dem Streik das Unternehmen dazu zwingen, in Verhandlungen über Tarifverträge einzusteigen. Denn aus Sicht der Gewerkschaft sind die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter nicht länger haltbar. Kritisiert wird vor allem, dass viele Piloten nicht direkt bei Ryanair angestellt sind, sondern eigene Unternehmen gründen müssen und ihre Dienstleistung quasi an Ryanair verkaufen. Das habe drei Vorteile für Ryanair, sagt Schulz.
Der erste ist, Ryanair umgeht damit jegliche Mitarbeiterrechte für diese Piloten. Der zweite Grund ist, Ryanair überträgt die ganze unternehmerische Verantwortung, wenn zum Beispiel im Winter weniger oder nicht geflogen wird, auf diese Piloten. Die verdienen dann nämlich einfach gar nichts. Sie sind ja nicht Angestellte. Und das Dritte ist, Ryanair umgeht damit die Zahlung von den Sozialabgaben für diese Piloten.
Ganz anders sieht man das bei dem Billigflieger. Ryanair-Chef Michael O'Leary betont immer wieder, wie attraktiv das Unternehmen als Arbeitgeber sei. Es gebe Wartelisten für interessierte Piloten. Das erklärte er etwa Anfang des Jahres bei einer Pressekonferenz in Frankfurt.
We have a waiting list of 3000 qualified pilots who want to join.
Denn bei Ryanair fliegen sie zum einen neue Flugzeuge, zum anderen werden sie innerhalb von etwa 3 Jahren zum Kapitän befördert. Und unsere durchschnittliche Bezahlung für Kapitäne liegt zwischen 120 und 160 160.000 Euro pro Jahr. Deswegen haben wir eine Warteliste. Doch nach Ansicht der Gewerkschaft laufen dem Unternehmen derzeit die Piloten weg. Zuletzt sei es jeder vierte gewesen. In einigen Ländern, unter anderem in Deutschland, haben Ryanair-Piloten Tarifkommissionen gebildet, wollen Verhandlungspartner für Ryanair sein. So etwa Tina Hausmann, Kapitänin bei Ryanair und auch als selbstständige Pilotin für den Billigflieger in ganz Europa stationiert.
Ich war zuerst in Dublin stationiert, dann in Bremen, dann nach Mailand und dann wieder zurück nach Bremen. Mich hat es getroffen mit dieser kurzfristigen Umstationierung und daher befinde ich mich derzeit in meinem Arbeitsgerichtsverfahren mit Ryanair.
Dass Streiks noch kurzfristig abgewendet werden können und stattdessen Tarifgespräche geführt werden, scheint aber eher unwahrscheinlich. Denn Ryanair gibt sich nach der Streikankündigung unbeeindruckt. Man erkenne die Gewerkschaft nicht an, heißt es aus Dublin, unabhängig davon, ob es zu Streiks komme.
Roman Warschauer war das aus Frankfurt. Das Europaparlament hat die EU-Regierungen wegen mangelnder Anstrengungen im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung kritisiert. Der Bericht eines Untersuchungsausschusses über die 2016 an die Öffentlichkeit gelangten Panama Papers wurde nach 18-monatiger Untersuchung heute im EU-Parlament in Straßburg präsentiert. Sebastian Schöbel war dabei.
Als sich Bernd Lucke zu den anderen EU-Abgeordneten im Straßburger Plenarsaal umdrehte, war er dann doch etwas verwundert und sauer.
Warum ist denn dieser Plenarsaal wieder mal gähnend leer? Es ging hier um Steuerhinterziehung, kriminelle Aktivitäten, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung. Warum ist denn der Plenarsaal heute nicht gepackt voll?
Allerdings blieben an diesem winterkalten Morgen in Straßburg nicht nur die Sitze vieler EU-Parlamentarier leer. Der Europäische Rat, also das Gremium der EU-Länder, hatte gleich gar keinen Vertreter zur Debatte geschickt. Damit fehlte gewissermaßen der Hauptangeklagte, denn vor allem den Regierungen der Länder wirft das EU-Parlament in seinem Abschlussbericht zu den Panama Papers schwere Versäumnisse vor. Mangelhafter Informationsaustausch der Steuerbehörden untereinander, spezielle Deals mit Konzernen wie Apple in Irland oder IKEA in den Niederlanden und vor allem die Blockade von strengeren Regeln auf EU-Ebene beim Kampf gegen Steuerdumping und Steuervermeidung zeigten sich die Länder meist unkooperativ, beklagte der Sozialdemokrat Peter Simon.
Kein Mitgliedstaat hackt wie die Krähe der anderen ein Auge aus. Das ist die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben. Wir als Bürgerkammer haben die Möglichkeit, hier den Mitgliedstaaten nicht nur Grenzen aufzuzeigen, sondern auch sie zum Handeln zu bewegen.
Das EU-Parlament legt nun eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen auf den Tisch. Schärfere Regeln für Steuerberater zum Beispiel oder öffentlich einsehbare Unternehmensregister. Doch wie viel davon am Ende im finalen Bericht übrig bleibt, das wird sich erst morgen bei der endgültigen Abstimmung zeigen. Vor allem die Grünen beklagen, dass Liberale und Konservative die Forderungen des Parlaments in letzter Minute noch einmal abschwächen wollen. Und zwar ausgerechnet da, wo Brüssel den nationalen Regierungen auf die Finger hauen will, so Grünen-Finanzexperte Sven Giegold.
Verletzungsverfahren gegen Mitgliedsländer sind notwendig, wenn sie die Regeln nicht einhalten. Und wir brauchen eine Mindestbesteuerung bei den übelsten Verschiebungen von Zinsen und Lizenzgebühren.
Pierre Moscovici, der EU-Finanzkommissar, sah sich seinerseits vom Parlament bestätigt. Die Kommission habe viele Forderungen der Abgeordneten bereits übernommen. Zum Teil seien sie sogar schon umgesetzt worden. Zuletzt zum Beispiel die schwarze Liste für Steueroasen, auf der nun 17 Länder stehen, mit 47 weiteren Ländern unter Beobachtung. Aber eben keine EU-Mitglieder, trotz der Enthüllungen der Panama Papers und zuvor der LuxLeaks. Dass das vielen im EU-Parlament nicht weit genug geht, wisse er, so Moscovici. Aber
cette liste noire n'est pas la liste de la Commission, c'est celle des États membres.
Am Ende sei das nicht die schwarze Liste der Kommission und auch nicht seine eigene, sondern die, auf die sich die EU-Länder einigen konnten. Er werde die Regierungen der EU-Mitgliedsländer auch in Zukunft auffordern, ihre Steuerpolitik nicht zum Nachteil ihrer europäischen Nachbarn zu gestalten, versprach Moscovici. Mehr als darum bitten wird die Kommission aber wohl nicht können. Steuerpolitik bleibt am Ende auch in Europa nationale Angelegenheit, auch nach den Panama Papers.
So viel von Sebastian Schöbel. Angesichts der geplanten Steuerreform in den USA haben die 5 wirtschaftlich führenden EU-Länder Bedenken geäußert. Die Finanzminister der EU-Länder, darunter Deutschland, gaben in einem gemeinsamen Brief an ihren US-Kollegen heute ihrer Besorgnis Ausdruck, dass die US-Steuerreform international zu Verzerrungen führen könne. Ralf Siener.
Die kurz vor der Verabschiedung stehende amerikanische Steuerreform treibt Peter Altmaier um. Die mit dieser Steuerreform verbundene Gefahr einer massiven Benachteiligung europäischer Konzerne alarmiert den geschäftsführenden Bundesfinanzminister. Und zwar so sehr, dass er Trumps Steuerpläne und die konkreten Reformentwürfe des US-Senats und Repräsentantenhauses ungefragt zum Thema machte auf einer Pressekonferenz in Brüssel.
Ich habe noch einen Punkt vergessen,
betonte Altmaier während der Pressekonferenz nach dem Treffen mit seinen EU-Finanzministerkollegen vor einer Woche. Nicht irgendeinen Punkt hatte er vergessen, sondern den entscheidenden Punkt im Zusammenspiel Europas mit dem wichtigen Handelspartner USA. Es geht um das Thema
US-Steuerreform.
Zwar ist noch nicht ganz klar, wie diese Steuerreform von Donald Trump im entscheidenden Detail aussehen wird.
Wir haben ja zwei verschiedene Vorstellungen immer noch, eine vom Senat, eine vom Repräsentantenhaus.
Die Steuerreformpläne von Senat und Repräsentantenhaus setzen zwar unterschiedliche Akzente.
Die sind im Inhalt noch etwas unterschiedlich.
Sie zielen aber im Kern in die gleiche protektionistische Richtung und lassen bei den Finanzministern der größten EU-Volkswirtschaften wegen der vorgesehenen, zum Teil drastischen Strafsteuern für ausländische Konzerne alle Alarmglocken klingeln. Deshalb hat Peter Altmaier gemeinsam mit seinen Finanzministerkollegen aus Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien ein mahnendes Schreiben verfasst und dafür gesorgt, dass diese Schreiben nicht nur an US-Finanzminister Mnuchin adressiert wurde, sondern auch an die Vertreter des amerikanischen Senates und Repräsentantenhauses, die gerade versuchen, sich auf ein gemeinsames Konzept zu einigen. Die fünf wichtigsten Volkswirtschaften der EU konfrontieren die beiden US-Kammern und Trumps Finanzminister Mnuchin mit der Frage,
ob und inwieweit die Regeln der WTO und der Doppelbesteuerungsabkommen eingehalten sind.
Nach Einschätzung von Altmaier werden Regeln der Welthandelsorganisation durch die amerikanischen Reformpläne verletzt. Altmaier hat sich als ehemaliger EU-Kommissionsbeamter in Brüssel noch einmal schlau gemacht und die Steuerexperten und den juristischen Dienst der EU-Kommission um eine Einschätzung der Steuerpläne von Donald Trump gebeten.
Das ist eine juristische Frage, keine politische Frage,
betont der geschäftsführende Bundesfinanzminister.
Die Amerikaner sind unsere Verbündeten. Sie haben das Recht, ihr eigenes Steuersystem zu gestalten, aber das muss in Übereinstimmung geschehen mit den internationalen Regeln, die gelten.
Massive Entlastungen und Steuervorteile für US-Konzerne, gekoppelt mit Sondersteuern von bis zu 20% für ausländische Unternehmen, verletzen nach Einschätzung von Altmaier seinen wichtigsten EU-Finanzministerkollegen und Altmaiers Ratgebern aus der EU-Kommission sowohl die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen wie auch die Grundprinzipien der Welthandelsorganisation, was der EU die Möglichkeit eröffnet, notfalls vor der WTO zu klagen. Ob diese Klageaussicht Donald Trump und die beiden Kammern des US-Kongresses sonderlich beeindruckt, das ist eine offene Frage. Denn alle drei sind entschlossen, die USA für einheimische Konzerne zu einem Niedrigsteuerland zu machen und die Unternehmenssteuern von 35% auf bis zu 20% abzusenken.
Da sind wir aber noch ganz am Anfang.
Und zwar am Anfang eines sehr langen Weges, betont der geschäftsführende Bundesfinanzminister in Brüssel.
EU-Finanzminister schreiben Protestbrief wegen Protektionismus an US-Kollegen. Ein Beitrag von Ralf Siener war das. Und das war's auch schon wieder in unserem Podcast für heute. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.